Wir schreiben das Jahr 1901, es ist der 18. Dezember und Kaiser Wilhelm II. Hält im Berliner Schloss eine Rede, die als die sogenannte Rinnsteinrede in die Geschichte eingehen wird. Der Kaiser legt der geneigten Zuhörerschaft dar, was seinem Ideal guter Kunst entspricht und was nicht. Die Kunst, die den Rinnstein niedersteigt, sie ist dem Monarchen ein Dorn im Auge. Er nennt ihn nicht beim Namen, aber er spricht zweifellos von Max Liebermann. Denn der Kaiser des Deutschen Reiches und König von Preußen verachtet Liebermanns Kunst. Hallo, mein Name ist Johannes Nichelmann, ich bin Kulturjournalist und das hier ist der Fall Liebermann. Ein Videopodcast vom Museum Barberini in Potsdam. Max Liebermann gehört zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den mächtigsten Männern der deutschen Kunst. Wenige Jahre später, Mitte der 1930er Jahre, wird er von den Nazis gezwungen, aus dem Licht der Öffentlichkeit zu treten. Sie wollen sein Lebenswerk zerstören. Doch das alles passiert nicht von heute auf morgen und auch nicht zufällig. Wie konnte es so weit kommen? Öffnen wir Akte 2, das Fall Liebermann, Künstler gegen Kaiser. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt gerne anderen davon und gebt uns 5 Sterne, überall, wo das möglich ist. Vielen Dank. Wir starten die zweite Folge da, wo wir bei der ersten aufgehört haben. 1879 kommt es auf der internationalen Kunstausstellung in München zu einem handfesten Skandal, in dessen Mittelpunkt Max Liebermann und sein Gemälde vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Es zeigt Jesus als einfachen jüdischen Straßenjungen mit Schläfenlocken. Er steht barfuß in einer schlichten Synagoge und spricht zu jüdischen Gelehrten. Das Gemälde ist ein Meilenstein und davon sind die ganz großen Namen der Münchner Kunstszene überzeugt. Das Bild habe ihn, so berichtet Liebermann, schon an dem Tag berühmt gemacht, an dem es die Jury gesehen habe. In Münchner Künstlerkreisen lobt man ihn, dass seit 50 Jahren kein solch Meisterwerk in München gemalt sei. Die breite Öffentlichkeit sieht das aber ein bisschen anders. Für christlich-konservative Menschen hat Liebermann die Grenzen zur Blasphemie überschritten. Zur Gotteslästerung. In der Öffentlichkeit schlägt die Kritik an der ästhetischen Provokation des Künstlers in ganz offenen Antisemitismus um. Die Reaktionen auf Liebermanns Bild fallen derart heftig aus, dass sich selbst der Bayerische Landtag in einer 2-tägigen Debatte mit diesem Fall befasst. Mit so einer großen Aufregung hat Liebermann zu keinem Zeitpunkt gerechnet. Wieso hat er das aber nicht zumindest geahnt? Darüber habe ich mit Evelyn Wöldicke gesprochen. Sie ist Liebermann-Expertin und leitet die Liebermann-Villa am Wannsee in Berlin.
Er hat sich, ähnlich wie er einen Netzflicker oder einen Schuster darstellen würde, da reinversetzt. Ja, wie sah denn damals ein Arbeiterkind aus? Jesus war Sohn eines Schreiners. Da kann er nicht vornehm gekleidet gewesen sein. Und vielleicht hat er auch wirklich keine Schuhe gehabt. Wenn er einen jüdischen Hintergrund hatte, wird er so ausgesehen haben wie das Gros der Bevölkerung. Und das war vielleicht eine naive Herangehensweise von Liebermann, aber es war total plausibel.
Liebermann wird den Skandal um sein Gemälde nicht so schnell vergessen und genauso wenig die jüdische Gemeinschaft, die 15 Jahre lang seine Bilder nicht mehr gekauft haben soll. Er selbst habe sich, schreibt er Jahrzehnte später an seinen Freund Alfred Lichtwag, angeekelt von all dem Radau damals geschworen, nie mehr ein biblisches Thema zu malen. Das Skandalbild können wir heute nicht mehr sehen. Liebermann persönlich übermalt ist, und das ist ein wirklich heftiger Schritt für einen Künstler. Inmitten der Gelehrten steht jetzt ein angepasster Jesus, ein Jüngling mit goldenem Haar, leichtem Gewand und Schuhen. Liebermann will ab sofort wieder Bilder mit ganz irdischen Themen malen. Die Bildideen dazu hat er in Holland gefunden. Für das Gemälde Freistunde im Amsterdamer Waisenhaus lässt er sich extra farbige Trachten schicken, die er in Amsterdam gesehen hat. Die zieht er Modellen an, die dann vor seinem Münchner Atelier darin für ihn posieren. Das Gemälde von 1881 zeigt den Innenhof eines Waisenhauses in Amsterdam. Es ist ein warmer Sommertag und im flirrenden Sonnenlicht unter den Bäumen sind junge Frauen zu sehen, die sich unterhalten, einige nähen, andere spielen Fang. Die Darstellung eines Alltags von Waisenkindern, realistisch und unsentimental. Mit Bildern wie diesem feiert Liebermann wieder einen großen Erfolg in München. Aber es gibt so eine Sache, die Liebermann schwer auf der Seele liegt. Er hat als junger Mann seine Heimatstadt Berlin verlassen, um ein großer Künstler zu werden, wovon seine Eltern ja eigentlich nicht so richtig begeistert waren. Jetzt, Jahre später, wird er gefeiert, überall, nur halt nicht zu Hause in Berlin. Und das will Liebermann natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Mitte der 1880er kehrt Liebermann aus München nach Berlin zurück. Es war aber kein leichter Schritt, sagt die Liebermann-Expertin Evelyn Wöldicke.
Dass er in Berlin noch keine Anerkennung hatte, ist für ihn extrem schmerzhaft, weil das natürlich der Ort seiner Familie ist und das ist auch der Ort, wo seine Familie, besonders sein Vater, Erfolg sehen möchte. Und das kann er nicht einlösen. Und deswegen ist Berlin natürlich auch eine Herausforderung für ihn. Und nach vielen Jahren im Ausland oder dann auch in Süddeutschland hatte er hier kaum Verbindungen. Er hatte keine Erfolge vorzuweisen. Er musste eigentlich von Null nochmal anfangen.
Und dennoch, Liebermann brauchte Berlin, schreibt der Kunstkritiker Karl Schäffler. Die unruhigste aller deutschen Städte. Er brauchte die Öffentlichkeit für seinen Drang zum Aktuellen. Er wollte Geltung, wollte sich hervortun, wollte in einem hohen, ehrgeizigen Sinn Regisseur des Zeitgeistes sein. Er ließ sich nicht ungern von Berlin anstecken. Zurück in Berlin macht Liebermann eine Entdeckung, die ihn prägen wird. Die Malerei der französischen Impressionisten. Für Liebermann sind sie von nun an eine wichtige Inspirationsquelle und auch Sammelobjekt. Die Werke der französischen Maler sieht er aber nicht im Kulturbetrieb des Kaiserreichs, dort finden sie nicht statt, sondern in der Privatsammlung seiner jüdischen Nachbarn. Das Ehepaar Bernstein veranstaltet regelmäßig Salons. Dort zeigen sie ihre einzigartige Sammlung impressionistischer Gemälde. Mit seinen Salons steht das Sammlerpaar in einer langen Tradition. Salons sind seit dem 18. Jahrhundert private Treffpunkte, an denen Menschen zusammenkommen, um sich über Kunst, Literatur, Philosophie und Politik auszutauschen. Und so geben sich auch im Haus der Bernsteins die großen Namen des Berliner Kulturbetriebs die Klinke in die Hand. Liebermann beobachtet das Entsetzen, das die impressionistischen Bilder bei manchen Besucherinnen und Besuchern auslösen. Einer von ihnen inspiziert die Gemälde und sagt dann: Haben Sie wirklich Geld für diesen Dreck ausgegeben? Das sagt der berühmte Maler Adolf Menzel. Liebermann erinnert sich, dass Menzel bemerkt, wie peinlich sein abfälliges Urteil die Bernsteins berührt hatte. Und er entschuldigte sich bei der Dame des Hauses mit den Worten: Es tut mir leid, mich so unhöflich über Ihre Sammlung geäußert zu haben. Aber es ist meine aufrechte Überzeugung, Ihre Bilder sind scheußlich. Liebermann ist aber begeistert von den modernen Franzosen. Ein Gemälde von Manet gefällt ihm besonders und er bekommt es als Honorar für ein Porträt, das er von Herrn Bernstein malt. Welchen Einfluss hatten die Impressionisten aus Frankreich auf Liebermann und seine Werke? Evelyn Wöldicke hat sich angeschaut, was sich durch die Franzosen in Liebermanns Kunst verändert hat.
Wenn man sich fragt, was nimmt Liebermann mit, nachdem er diese Gemälde gesehen hat, dann ist es bestimmt das Augenmerk auf den Augenblick. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gibt es eine besondere Lichtsituation. Es tauchen auf seinen Gemälden vermehrt diese Sonnenflecken auf, Licht beispielsweise, das einfach durch Blätter durchbricht und Muster auf den Boden malt. Das sind so Sachen, die entwickelt er weiter.
1896 schreibt Liebermann dazu: Es ist das Verdienst der Impressionisten, Manet an ihrer Spitze, dass sie zuerst wieder ohne Voreingenommenheit an die Dinge herangingen. Statt der verstandesmäßigen Malerei der Akademie mit dem Rezept von Lokal, Licht und Schattenton versuchten sie, wie sie ihn sahen, jeden Ton auf der Palette zu mischen und auf die Leinwand zu setzen. Vor allem Manet hat Liebermann schwer beeindruckt. Und dazu hat mir Ortrud Westheider, die Direktorin des Museums Barberini, diese schöne Anekdote hier erzählt.
Als es die Ausstellung Monet Manet in der Galerie Cassira gab und die zu Ende ging, da hat er seine Bilder hingebracht, um nach den Öffnungszeiten seine Bilder mit Manet zu vergleichen. Und dann hat er gesagt, ja, anders, aber auch nicht schlecht. Und da sieht man einfach, das war eine ganz, ganz hohe Messlatte für ihn.
Noch aber ist die Stunde des Impressionisten Liebermann nicht gekommen. 1884 zieht Liebermann von München zurück nach Berlin, auch um Martha Marquardt zu heiraten. Ein Jahr später wird ihre Tochter Käthe geboren. Und nach dem Tod seiner geliebten Mutter zieht die Familie in Liebermanns Elternhaus an den Pariser Platz, direkt am Brandenburger Tor. Liebermann schreibt: Ich bin in meinen Lebensgewohnheiten der vollkommenste Bourgeois. Ich esse, trinke, schlafe, gehe spazieren und arbeite mit der Pünktlichkeit einer Turmuhr. Ich wohne in dem Haus meiner Eltern, wo ich meine Kindheit verlebt habe. Und es würde mir schwer werden, wenn ich woanders wohnen sollte. Auch ich ziehe Berlin jeder anderen Stadt als bleibenden Wohnsitz vor. Kaiser Wilhelm II. Überlegt 1906, das Elternhaus von Liebermann zu kaufen. Er will es abreißen. Liebermann lässt ihm dann aber Folgendes ausrichten. Gehen Sie zum Kaiser und sagen Sie, der Liebermann hätte gesagt, der Kaiser wohne auf dem einen Ende von Unterlinden und der Liebermann wohne auf dem anderen Ende von Unterlinden. Und ebenso wie der Kaiser nicht auf dit Ende von Unterlinden geht, geht der Liebermann nicht auf dit Ende von Unterlinden raus. Also jeder an seinem Platz. Einer von ihnen muss seinen Wohnsitz als erstes räumen, aber noch wissen beide nicht, wer es sein wird. Doch nicht nur nachbarschaftliche Querelen trennen Liebermann und den Kaiser. Trotz internationaler Erfolge gilt Liebermann in Preußen in erster Linie als Schmutzmaler, als Gossenkünstler oder als Apostel der Hässlichkeit. Kaiser Wilhelm II. Hat seine Hand auf dem Kulturbetrieb der preußischen Hauptstadt. Er will, dass das passiert, was er für richtig hält. Und dafür gibt's auch viel Kritik. Karl Scheffler beschreibt Berlin 1910 als eine Hauptstadt des Platten, leicht verständlichen und renommistischen, eine Stadt gewissenlos entarteter Denkmalplastik, kleinbürgerlich versimpelter Genremalerei und einer für zuchtlose Kindergemüter bestimmten panoramamäßigen Malerei. Das klingt nicht besonders aufregend und das klingt auch überhaupt nicht nach Liebermann. Künstlerinnen und Künstler moderner Bewegungen, seien es Impressionisten, Naturalisten oder Symbolisten, die haben es ungeheuer schwer, Ausstellungsmöglichkeiten zu finden, geschweige denn zu offiziellen Ehren zu kommen. Die großen Ausstellungen der Königlichen Akademie bleiben für die meisten verschlossen. Liebermanns Bilder werden zwar zum Teil gezeigt, aber er positioniert sich immer häufiger und immer deutlicher gegen diesen konservativen Geist der Berliner Kunstinstitutionen. Zusammen mit dem Maler Walter Leistikow gründet er die Vereinigung der Elf. Die Künstler wollen ihre Werke auch ohne den Segen der Gatekeeper von der Akademie ausstellen. Ohne Rücksicht auf Wünsche und Liebhabereien des kaufenden Publikums, sagt Leistikow. Ohne ängstliches Schielen auf Paragraphen der Ausstellungsprogramme. Die Ausstellungen organisieren sie selbst. Was ihnen in den Galerien und Kunsthandlungen der Stadt auch immer häufiger möglich wird. Ab 1892 verzichtet Liebermann ganz darauf, seine Bilder auf den großen offiziellen Berliner Ausstellungen einzureichen. Das wird mit Liebermanns international wachsendem Erfolg natürlich irgendwann immer peinlicher für Berlin. 1896 macht die Akademie Liebermann letztendlich ein Angebot, das er, wie er schreibt, nicht abschlagen sollte. Und er tut es auch nicht. Eine Einzelausstellung mit Bildern seiner Wahl. Ab Mai 1897 zeigt die Preußische Akademie der Künste zu seinem 50. Geburtstag eine Übersicht seines bisherigen Schaffens. Das sind 31 Gemälde und 30 Grafiken. Der Liebermann-Saal ist nach seinen Wünschen edel und raffiniert ausgestattet, wie die Presse schreibt. Elegante Holzpaneele, Teppichboden, gedämpftes Licht. Und die Ausstellung, die wird zum Erfolg. Liebermann wird Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, erhält einen Professorentitel und die lang ersehnte goldene Medaille. Damals wurden Künstlern auf großen Ausstellungen noch Medaillen als hohe künstlerische Ehrung verliehen. Liebermann soll deswegen gelungene Bilder gerne auch mal als Medaillengreifer bezeichnet haben. Medaillen festigen den Ruf und letztendlich auch den Marktwert der Kunstschaffenden. Eine goldene Medaille in Berlin, in unsere Zeit übersetzt, wäre sie vielleicht mit dem goldenen Bär der Berlinale für Leute im Film zu vergleichen. Liebermann ist jetzt also 50 Jahre alt und hat es endlich in seiner Heimatstadt und Lieblingsstadt Berlin zu offizieller Anerkennung gebracht. Tragischerweise erlebt Liebermanns Vater das alles nicht mehr. Für ihn war die Anerkennung des Sohnes im Berliner Kunst- und Kulturbetrieb extrem wichtig. Er stirbt aber 3 Jahre vorher. Liebermanns Erfolg ändert für ihn persönlich viel, allerdings wenig an den verkrusteten Strukturen im Berliner Kulturbetrieb. In den Augen der Akademie hapert's beim wilden Nachwuchs einfach schon an den Basics. Sie fallen nicht nur wegen ihrer Bildthemen durch deren Raster. Evelyn Wöldicke von der Liebermann-Villa.
Das war eine Art, die gelehrt wurde an den Akademien, wie man ordentlich Kunst macht. Man macht Vorstudien, man macht eine Kompositionsskizze, man macht Detailstudien und dann bastelt man das alles im Atelier zusammen. Und was macht die jüngere Generation? Der Pinsel wird lockerer, mit der Farbe wird viel mehr gekleckst. Man trägt locker auf, man hält sich nicht mehr an den akademischen Herstellungsprozess von Gemälden.
1898 haben die Künstler um Liebermann endgültig genug. Der schreibt in einem Brief, gerade jetzt rumort es hier ganz greulich und was lange in der Luft liegt, scheint sich zum Faktum verdichten zu wollen. Die Berliner Sezession. Sezession, das kommt vom lateinischen Begriff secessio und bedeutet Trennung bzw. Abspaltung. Die Rebellen wollen sich vom Offiziellen lossagen, von der Kunst, von Kaisers Gnaden. Im Frühjahr 1898 formiert sich um Leistikow und Liebermann eine Gruppe von Dissidenten, die modernen Künstlerinnen und Künstlern im Kaiserreich endlich ein Forum bieten will, mit selbstorganisierten Ausstellungen und eigener Jury. Die Berliner Sezession ist also geboren, eine Künstlervereinigung gegen das verstaubte Establishment. Und zu ihrem Präsidenten wird natürlich Max Liebermann ernannt. Dank dessen guter Kontakte lässt die Sezession in kürzester Zeit ein Ausstellungsgebäude mit 6 Sälen an der Charlottenburger Kantstraße bauen. Nicht einmal ein Jahr nach der Gründung der Sezession hält Liebermann hier die Eröffnungsrede bei der ersten Ausstellung. Er sagt, für uns gibt es keine alleinselig machende Richtung in der Kunst, sondern als Kunstwerk erscheint uns jedes Werk, welcher Richtung es angehören möge, in dem sich eine aufrichtige Empfindung verkörpert. Nur die gewerbsmäßige Routine und die oberflächliche Mache derer, die in der Kunst nur die milchende Kuh sehen, bleiben grundsätzlich ausgeschlossen. Bereits die erste Ausstellung der Berliner Sezession wird ein durchschlagender Erfolg. Die Öffentlichkeit ist begeistert, der Besucherandrang riesig und ein Viertel der gezeigten Werke kann sogar verkauft werden. Ein Jahr später wird die Sezession der Öffentlichkeit erstmals Werke von französischen Künstlern wie Claude Monet, Auguste Rodin oder Paul Cézanne präsentieren. Und auch diese Ausstellung ist ein voller Erfolg. Liebermann wird zur zentralen Figur eines kulturpolitischen Aufbruchs. Er ist progressiv, öffnet die Sezession gezielt für junge Kunstschaffende und in Rekordzeit macht er Berlin zu einem internationalen Zentrum der modernen Kunst. Wie reagiert der Kaiser, der ja nur wenige hundert Meter von Liebermann entfernt residiert? Spätestens mit der zweiten Ausstellung der Sezession muss er gesehen haben, dass seine Institutionen gegen die Sezession auf verlorenem Posten stehen. Sie haben die Vormacht im Berliner Ausstellungswesen verloren. Ausgerechnet an Liebermann, dessen Realismus der Kaiser verabscheut. Ausgerechnet an impressionistische Gemälde, die er als undeutsch kategorisch ablehnt. Das aufstrebende Bürgertum der Gründerzeit liebt die Avantgarde. Und wie dieser Begriff geprägt wurde, hat mir Ortrud Westheider vom Museum Barberini in Potsdam erklärt.
Die Fürsprecher der französischen Malerei, wie man das damals ja auch nannte, und das war ja die Malerei des Feindes, die wurden als Avantgardisten bezeichnet und haben sich auch selbst hinter diesem Kampfbegriff versammelt. Also Avantgarde, das ist die Vorhut, das ist ja ein Begriff aus der Militärsprache und wurde jetzt angewendet als Kampfbegriff für diese progressive Gruppe. Und die Avantgarde, dieser Begriff, den wir heute ja noch anwenden auf Neuerungen in der Kunst, die hat sich so formiert. Und da sieht man einfach, wie politisch aufgeladen das war.
Ist diese fiese sogenannte Rinnsteinrede des Kaisers also ein letztes Aufbäumen gegen die Moderne? Er sagte ja im Dezember 1901, die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken. Sie soll auch den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an den Idealen wieder aufzurichten. Wenn nun die Kunst, wie es jetzt vielfach geschieht, weiter nichts tut, als das Elend noch scheußlicher hinzustellen, wie es schon ist, dann versündigt sie sich damit am deutschen Volke. Das sagt der Kaiser, der offenbar das Elend in seinem eigenen Reich nicht sehen will. Aber egal, wie man diese Rede interpretiert, Liebermann nimmt sie gelassen und schreibt dazu: Natürlich kann der Kaiser höchstens die Bewegung aufhalten und wenn die Sezession, wozu doch im Großen und Ganzen die Talentvolleren gehören, zusammenhalten, ist auch das kaum zu befürchten. Schließlich kommt es in der Kunst nur aufs Talent an und die Rederei ist ganz gleich. Doch wie steht's um den Zusammenhalt innerhalb der Sezession? Liebermann ist immer wieder Angriffen ausgesetzt. Als Machtmensch polarisiert er nämlich. Er bevorzugt einen gemäßigten impressionistischen Stil und blockiert in der Sezession konsequent radikalere Positionen. Besonders jüngere Künstler werfen ihm vor, neue Entwicklungen auszubremsen, sobald sie nicht mehr in sein ästhetisches Weltbild passen. Ihr Vorwurf lautet: Der einstige Rebell ist längst zum Gatekeeper geworden. Wer nicht in seine Vorstellung einer maßvollen Moderne passt, hat es schwer. Unabhängig von Talent oder Innovationskraft. Was genau wollte Liebermann für Kunst? Evelyn Wöldicke, Direktorin der Liebermann-Villa.
Liebermann war zwar sehr liberal, er hat sich für die Freiheit der Kunst eingesetzt, aber er hatte natürlich auch seine Vorstellung, was gute Kunst ist. Und er wollte gute Kunst zeigen. Und da fängt es dann eben an, nicht mehr ganz so einfach zu werden, weil auch er dann bestimmte Positionen ausschließt. Für ihn ist Kunst etwas, was immer an das, was er sieht, an die Natur, an das wirklich Daseinende gekoppelt ist. Und wenn sich das komplett löst, dann hat er im Kunstverständnis ein Problem.
Vor allem Vertreter des damals aufkommenden Expressionismus lehnt Liebermann ab, weil sie ihre subjektive, ihre ganz eigene intime Gefühlswelt und intensive Farben über die realistische Darstellung erheben. Der alte Meister Liebermann findet, man müsse ja nicht jeden Trend mitmachen. Kritiker titulieren ihn verbittert als Papst an der Spree, der den Massen per Erlass den Impressionismus verordne. So ist in der illustrierten Münchner Wochenschrift namens Die Jugend das hier zu lesen. Es ist eine Malerhierarchie nach römisch probater Manier. Professor Max Liebermann fungiert als ihr heiliger Vater. Er hat an der Spree seinen Vatikan. Kunsthistoriker Lothar Briegel-Wasservogel geht noch weiter. In seinem Werk mit dem schönen Namen Der Fall Liebermann über das Virtuosentum in der bildenden Kunst von 1906. Er wirft darin dem fast 60-jährigen Liebermann verdammenswerte Modellmalerei alten Stils vor, die sich modisch aufgeputzt hat. In seinen Augen wird Liebermann als Peinlichkeit in die Geschichte eingehen, als der wesentliche Schädling moderner Kunst, als der Mann, der einem gesunden Baume die eigene Lebenskraft beschnitt, um fremde Reiser darauf zu pflanzen und so den Entwicklungsprozess zu hemmen, anstatt ihn zu fördern. Sein Fazit: Die deutsche Kunst müsse über Liebermann hinweggehen. Was auffällt, immer wieder verschwimmt auch in diesen Jahren die Trennlinie zwischen Kritik und Antisemitismus, gepaart mit völkischem Denken. Eine von vielen Karikaturen jener Zeit verspottet Liebermann mit David Stern als Sezessionswirt mit dem Aushängeschild »Hier wird nur Impressionismus verzapft«. Der Kunst Liebermanns wird nicht nur Originalität, sondern auch das Deutschsein abgesprochen. So wird etwa der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Wilhelm von Bode, massiv dafür angegriffen, als er Liebermann anlässlich seines 60. Geburtstags 1907 nicht nur zum besten, sondern auch zum deutschesten Maler seiner Zeit erklärte. Wieder einmal geht es wenig um den Künstler Liebermann, sondern um seine Machtposition als Jude und seine Liberalität in Kunstfragen, die ihn sozusagen zum, Zitat, jüdischen Agent der Moderne machen würde, der, Zitat, undeutsches Modernes in der Kunst fördert, wie es heißt. 1915 schreibt Liebermann, ob ich Jude oder reich bin, was schiert das meine Kunst? Nichts ist mir verhasster als die Vermengung von religiösen und sozialen Begriffen mit der Kunst. Seiner gesellschaftlichen Stellung und dem Zeitgeist entsprechend geht Liebermann selbstbewusst und locker mit seiner jüdischen Identität um. Seiner Auffassung nach ist Religion Privatangelegenheit und er fühle sich im Übrigen als Deutscher. Was ihm seine jüdische Identität bedeutet, erzählt Evelyn Wöldicke.
Für ihn ist klar, dass er Jude ist und Jude bleibt. Also es kommt für ihn nicht in Frage, sich taufen zu lassen, was ja im späten Kaiserreich durchaus sehr viele Jüdinnen und Juden dann machen. Die wechseln die Religion. So etwas käme für Liebermann nie in Frage. Er war jetzt allerdings auch nicht als extrem eifriger Synagogengänger bekannt. Das heißt, er hat eine jüdische Identität, zu der steht er, aber er ist jetzt auch alles andere als orthodox.
1910 kommt es, wie es kommen musste. Der Generationenkonflikt in der Sezession kocht über. Die Jury, die Liebermann anführt, lehnt für die Jahresausstellung gleich mal 27 Arbeiten junger Expressionisten, wie zum Beispiel Emil Nolde oder Max Pechstein, ab. Ganz einfach, weil sie nicht Liebermanns Verständnis von Kunst entsprechen. Seine Abneigung gegen den Expressionismus ist quasi zur Regel geworden. Schon 1906 soll er vor einem Gemälde Noldes gesagt haben, wenn das ausgestellt wird, lege ich mein Amt nieder. Es kommt also zum offenen Streit zwischen den etablierten Impressionisten und den Verfechtern des Expressionismus. Im November 1911 tritt der 63-Jährige als Präsident der Sezession zurück, um sie zwei Jahre später darauf ganz zu verlassen. Für Liebermann muss das ein schwerer Rückschlag gewesen sein, aber nach außen lässt er sich das natürlich nicht anmerken, sagt Evelyn Wöldicke, Direktorin der Liebermann-Villa am Wannsee.
Liebermann ist zu dem Zeitpunkt immer noch eine zentrale Figur im Berliner Kunstgeschehen. Er ist bestens vernetzt und er hat wahnsinnig viel Einfluss. Aber Liebermann ist natürlich auch ein verletzter Mensch und er zieht sich ein bisschen mehr ins Private zurück. Er legt den Schwerpunkt wieder etwas mehr auf das Malerische, auf das Malersein und nicht so sehr auf das Kulturpolitikersein.
Das Ende seiner Ära in der Sezession tut seinem künstlerischen und gesellschaftlichen Standing keinen Abbruch. Er ist schon lange auf dem Zenit seines künstlerischen Schaffens. 1909 kauft er die letzte freie Parzelle am Berliner Wannsee und baut sich hier ein Sommerhaus. Das bezahlt er nicht von den Millionen seines Vaters, sondern von dem Geld, das er als Künstler verdient hat. Liebermann hat es geschafft. Seit der Jahrhundertwende ist es für Mitglieder des deutschen Großbürgertums quasi ein Muss, ein Liebermann zu Hause zu haben. Seine Farbpalette hat sich inzwischen deutlich aufgehellt, die Farben sind strahlender und auch seine Themen passen jetzt mehr zum Bürgertum. Strandleben, Porträts der großen Namen seiner Zeit und immer wieder Bilder vom Wannsee. Zu seinem 65. Geburtstag 1912 ernennt ihn die französische Akademie zu ihrem Mitglied und die holländische Königin verleiht ihm einen Orden. Zwei Jahre später bricht der Erste Weltkrieg aus und erschüttert mit blutigen Schlachten die Grundfesten Europas. Liebermann, ganz Patriot, unterstützt anfangs das Kaiserreich mit Zeichnungen für die Kriegspropaganda. Europa ist dem Kosmopoliten Liebermann aber jetzt verschlossen. Die Sommer verbringt er nicht mehr in Holland, sondern in seinem Sommerhaus am Wannsee. Max Liebermann ist aber noch lange nicht im Ruhestand. Nach Ende des Krieges will er es noch einmal wissen und die deutsche Kunstwelt modernisieren. Doch die Nazis beginnen ihren Aufstieg. Und was das bedeutet, hört ihr in der dritten Folge von Der Fall Liebermann. Alle Episoden hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify und YouTube gibt es das hier auch als Videopodcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns bitte 5 Sterne und erzählt auch anderen davon. Diesen Podcast hat Marie Thiemann geschrieben. Und wir danken dem Team der Liebermann-Villa am Wannsee für die großartige Unterstützung. Alle Credits findet ihr in den Shownotes. Der Fall Liebermann ist eine Produktion von NB Studios im Auftrag des Museum Barberini. Mehr Podcasts vom Museum Barberini findet ihr auf museum-barberini.de/podcasts.